Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und bei mir heute Morgen Lisa und Timo. Guten Morgen, ihr beiden.
Guten Morgen.
Morgen.
So, das Finale von Game of Thrones Episode 6 liegt hinter uns und natürlich bleiben wir da unserer Tradition treu und sprechen auch nochmal über das große Finale, ob es wirklich unsere, Hoffnungen und Wünsche erfüllt hat oder ob es doch alles ganz anders kam und was insgesamt von der Episode davon zu halten ist. Ich weiß nicht, ob man bei Episode 6 nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen muss, aber machen wir natürlich trotzdem an der Stelle nochmal pro forma. Also wer jetzt noch zuhört, hat jetzt noch die Chance abzuschalten, weil wir natürlich alles hemmungslos spoilern werden. Gut, vielleicht nochmal, ich weiß, das ist immer eine unangenehme Frage, ihr schwitzt wahrscheinlich schon, aber Lisa, kannst du uns nochmal kurz für uns zumindest abholen, was bei Episode 5 so die brennenden Themen waren und mit womit wir da rausgegangen sind?
Genau, also das komplette Spiel geht ja um diesen Krieg zwischen den Foresters und den White Hills. Die kämpfen halt um den Ironwood, das ist so das beste Holz in Westeros und daraus werden halt die besten Waffen und Schilde gefertigt. Deswegen ist das natürlich lukrativ und alle wollen es haben. Und in den letzten Episoden ging es halt darum, wie halt die verschiedenen Familienmitglieder an den verschiedenen Orten quasi für ihre Familie kämpfen. Myra ist zum Beispiel in King's Landing und versucht da mit so ein bisschen Intrigenspiel halt sich Verbündete zusammenzusammeln. Asher ist aus Marine gekommen, genau, und hat eine Söldnerarmee mitgebracht und ist da auf seinen Bruder Roderick getroffen, der halt im der Lord der Familie ist. Und hinter der Wall ist Garrett, das ist irgendwie ein Cousin. Auf jeden Fall ist er auch dann mit der Familie verbandelt und ist auf der Suche nach der Northgrowth, die die Familie retten soll. Und ja, die Episode hat halt damit geendet, dass sich in meinem Fall Roderick für Asher geopfert hat und damit die, da sie in einen Hinterhalt von den Whitehills gelockt wurden.
Und Roderick, der ja dann gewisserweise so über die ersten 4 Episoden so ein bisschen der heimliche Held war, weil er natürlich dann auch der Lord Forrester geworden ist in Abwesenheit von Asher und deswegen, ja, war das schon so ein Cliffhanger und ein krasses Ende natürlich, was man aber bei Game of Thrones ja immer erwarten muss, dass da irgendwie einfach wichtige Charaktere einfach ohne große Ankündigung rausgenommen werden. Timo, bei dir war es glaube ich auch so, ne, dass Roderick derjenige war, der dann gestorben ist.
Genau, Asher. Asher rettet sich dann und geht weiter als, ja, wahrscheinlich neuer Lord dann. Dazu kommen wir ja dann noch.
Genau. Ja gut, schade, das wäre natürlich jetzt mal ganz interessant, dann hier nochmal rauszufinden, wie das dann ausgeht, beziehungsweise wie die 6. Episode abläuft, wenn man dann trotzdem noch mit Roderick da unterwegs ist und dann Asher verloren hat. Aber gut, das werden wir an der Stelle nicht klären können, weil wir uns alle für die gleiche Sache entschieden haben. Es geht aber auf jeden Fall, also das weiß ich noch, da haben wir am Ende nämlich auch diskutiert, dass dann irgendwie sogar bei Beistand, wie viel Prozent den dann gerettet haben oder sowas. Und Timo, der Northgrowth war ja so ein Ding, was über die ersten 5 Episoden immer irgendwie so angedeutet wurde und in einer der letzten Folgen, ich glaube es war sogar bei Folge 5, haben wir ja immer so ein bisschen gesagt, ja, da wird immer so ein riesen Wind drumherum gemacht, aber jetzt langsam müssten sie jetzt auch eigentlich mal klären, was das ist und in Episode 5, glaube ich, kam der dann gar nicht mehr vor und dann haben wir sogar so ein bisschen spekuliert, als ob sie eigentlich selber nicht wissen, was das ist oder dieser Handlungsstrang so ein bisschen im Sand verläuft. In Episode 6 fängt's aber dann im Grunde ja genau gleich damit an, ne, mit dem Northgrowth.
Also ich versuche mich zu erinnern, ja, da ist man mit Jared, Sylvie, der Schwester von Cotter, dem Wildling, der zu einem stößt. Und Finn hat man ja also bei mir war es jedenfalls so, den hat's erwischt. Der wurde dann von den White Walkers erwischt. Mhm. So. Und
genau,
so.
Finn war bei mir auch tot und Cotter war verletzt.
Genau, und dann ist man im Schnee und ich versuche gerade, wie der Einstieg ist, weil ich kann mich jetzt gerade richtig an die Szene erinnern mit dem Bär, der einen angreift. Also man ist auf der Flucht natürlich wieder von den White Walker und trifft dann auf einen Bär.
Genau, das ist dann ein Stück später, aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil wir uns sowieso hier jetzt nicht an die genaue Reihenfolge halten müssen, weil da passiert recht viel nochmal in der letzten Episode. Es springt sehr oft zwischen den ganzen einzelnen Schauplätzen hin und her. Deswegen werden wir uns jetzt da nicht an die quasi Reihenfolge halten, wie es da in der Episode vorkommt, sondern natürlich auch einfach ein bisschen was überspringen. Aber das ist im Prinzip so die Quintessenz, ne? Klar, die kommen dahin, finden diese Northgrove, und dann werden sie von einem Bär angegriffen und flüchten quasi in diesen, wie nennt man den Grove, Höhle rein. Und was finden sie dann da?
Genau, also bei mir war es jedenfalls so, dass durch die Begegnung mit dem Bär man erst halt da reingestolpert ist, mehr oder weniger. Ich denke, das war wieder so eine glückliche Fügung, dass man dann endlich überhaupt das Ding findet und ja, dadurch durch den Bärangriff dann da durchgeht und dann endlich da ankommt an der North Grove, was dann keine Kiste ist, wie ich es mir mal vorgestellt habe, dass irgendein magischer Dolch wieder oder dieses Drachenglas irgendwie drin liegt, sondern dann wirklich eine kleine Siedlung ist.
Aber war es wirklich Zufall? Weil der Bär wird ja von Jocera da gesteuert. Der ist ja ein Walk, also jemand, der sich in die Haut von Tieren reinversetzen kann. Und es wirkte halt eher, als hätte er die da quasi etwas brutal hingelockt.
Über die Eisfläche, meinst du? Das war für mich schon irgendwie so, er wollte, also das kam mir schon so vor, dass der Bär eigentlich dir eine Falle stellt, also ne, dass es keinen Ausweg mehr gibt, weil das war ja dann die letzte Möglichkeit, übers Eis zu flüchten, was ja eigentlich auch nicht so gut für den Bär ausging, der ja, dann weil eingebrochen
ist. Also beim Spielen selber dachte ich auch so, das ist ja ein krasser Zufall. Jetzt kommt ja dieser Eisbär und schickt sie zufällig in die richtige Richtung, genau in den einen Tunnel, wo sie hin müssen, um in dieser North Grove zu landen. Aber als dann rauskam, dass der halb von Joe Server gesteuert wurde, dachte ich mir auch, vielleicht war es ja auch absichtlich. Vielleicht wollte er die Leute dahin locken, um mit denen zu reden oder sie zu bedrohen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir müssen eigentlich einen Schritt zurückgehen. Wir müssen ja erstmal erklären, wer das ist und was der da macht in diesem North Grove, also was die dabei finden. Nämlich ein Schwesternpaar, also Geschwisterpaar ist das bessere Wort, nämlich ein Bruder und eine Schwester, die offenbar Bastarde vom alten Lord Forrester sind, also sprich uneheliche Kinder, die der da mehr oder weniger versteckt hat, die aber besonders magisch begabt sind.
Genau, also der, wie schon angesprochen, der Bruder von dem Geschwisterpaar, ich habe mir jetzt die Namen nicht rausgeschrieben, wie hieß der nochmal?
Jocera und die Schwester heißt Elsera.
Ist ja genauso, die sind irgendwie gleich. Er ist ein Varg, wie man es schon kennt aus Game of Thrones, der sich in Tiere reinversetzen kann. Und sie macht irgendwas mit Blutmagie und kann anscheinend diese Truppe da befehligen, die da mit wohnt, wo am Anfang für mich rüberkam, wie einfache Dorfbewohner, die aber anscheinend ja kontrollierte White Walker sind, oder? So kam mir das vor.
Ich weiß nicht, ob sie White Walker sind, weil ich nicht glaube, dass sie tot sind. Um halt so ein Walker oder so ein White zu werden, muss man ja quasi erstmal sterben. Und ich glaube, die waren halt einfach nur kontrolliert, also einfach Whitelings, wo sie halt quasi so eine Art, die sie als Marionetten benutzen kann.
Also ich so glaube auch verstanden. Nicht, dass die tot waren. Die wirkten für mich auch einfach nur, als ob die mit einem Fluch belegt wurden und deswegen kontrolliert werden könnten. Aber ich würde jetzt meine Hand auch nicht ins Feuer legen, dass sie keine White Walker sind. Ist damit so für euch das Geheimnis um den North Grove gelüftet, was das eigentlich alles bedeutet? Oder war euch dann diese Auflösung, die Erklärung dann irgendwie doch zu wenig?
Für mich war es relativ klar dann, also das war okay, die wurden halt verstoßen, einerseits Bastarde und andererseits halt mit diesen Fähigkeiten. Aber gut, was dann immer noch das bedeutet, dass The North Grove must never be lost, heißt ja der Spruch, wieso das dann noch so wichtig ist. Also neben denen habe ich jetzt dann auch nicht ganz verstanden, weil die wollten, also es kommen ja dann später noch dazu, aber anscheinend ist da an dem Ort noch zusätzlich irgendwas dran, außer natürlich die zwei Bastardkinder von dem alten Lord. Also ja, ein bisschen offen ist es für mich schon noch.
Also so wie ich es verstanden habe, ist diese North Grove halt so ein sicherer Zufluchtsort. Irgendwie, die ja einmal auch im Dialog gesagt, dass dass der Rückzugsort war, wo die Leute sich in Sicherheit gebracht haben, als diese Long Night war, also das letzte Mal vor 1000 Jahren, als die White Walker quasi über Westeros hergefallen sind. Und dass sie deswegen niemals verloren, dass sie das nicht verloren, verlieren dürfen? So rum. Dass sie es nicht verlieren dürfen, weil es halt so der letzte sichere Zufluchtweg ist, wenn die lange Nacht kommt und der Winter kommt und sowas. Also es scheint schon ein sehr zentraler Ort zu sein, als quasi so eine Art Safety Room oder Panikraum, falls die White Walker wiederkommen.
Also du meinst, der Lord Forrester hat es damals nur gemeint in Bezug auf den Winter und auf die Bedrohung durch die White Walker. Er hat das gar nicht auf die eigentliche Bedrohung durch die White Hills bezogen, dass man diesen Northgraw finden muss. Weil ich habe das natürlich in den Episoden immer vorher so gesehen, dass dort, also so wie Timo das auch gesehen hat, so okay, da ist irgendwas, was im Kampf gegen die White Hills helfen kann. Aber vielleicht hat er das gar nicht so gemeint, ne?
Ja, vielleicht ist es, also vielleicht wusste er ja selber nicht so genau, was das ist. Und er hat halt nur so aus Traditionsbewusstsein, okay, das ist was Wichtiges in unserer Familie, das muss beschützt werden. Und hat dann so aus diesem Traditionsverlangen halt seine Bastarde hingeschickt, damit sie drauf aufpassen. Und die haben dann nach und nach rausgefunden, was das ist. Also so könnte ich mir das auch vorstellen, dass er das nicht hundertprozentig wusste, wofür dieser Ort ist, aber wusste, dass er wichtig ist und beschützt werden muss, so als Familientradition.
Und dass es halt auch so ein Geheimnis ist, was von Generation zu Generation irgendwie weitergereicht wird. Und naja, gut, dann kommen wir mal zu Myra. Die ist ja immer noch in King's Landing. Lisa, du hast es ja schon angesprochen. Die versucht da natürlich auch eher mit diplomatischen Hilfsmitteln irgendwie der Familie zu helfen aus der Entfernung, weil sie zwar zu weit weg ist, um direkt irgendwo einzugreifen, aber natürlich in King's Landing, der Hauptstadt, ja doch irgendwo wichtige Leute sitzen, die ihr da helfen können, und dann wird ja auch immer integriert im Sinne von, dass die auch da umherschachern, um sich dieses Holz, diesen Wald zu sichern, und sie versucht da auch immer irgendwie zu helfen. Und es scheint aber wohl so, und ich gehe davon aus, dass es bei euch dann auch so lief, dass sie es da wohl irgendwie offenbar übertrieben hat, also sie den Bogen überspannt hat, zu viel riskiert hat, nämlich das fängt damit an, dass sie von Lady Marjorie verbannt wird, beziehungsweise würde mich dann mal interessieren, ob sie das von euch auch wurde. Bei mir hat Marjorie dann sowas gesagt, so ja, die Szene auf der Gartenparty, das war dann doch irgendwie zu viel, und du hast ja eh die ganze Zeit dich gegen mich gewendet, und überhaupt irgendwann platzt dann auch mein Geduldsfaden, und ich habe extra gesagt, du sollst dann nicht auf diese Gartenparty gehen, und deswegen schicke ich dich jetzt quasi weg, weil die Sarah, die andere Handmaiden, hat mir auch erzählt, dass du sie dazu gezwungen hast und so. Dann kann man als Myra die Entscheidung treffen, ob man das alles auf sich zieht und halt sagt, ja gut, ich habe halt so hochgepokert, jetzt fliegt's mir um die Ohren hier der ganze Kladderadatsch, oder ob man halt sagt, nee, Sarah ist schuld. Timo, was hast du denn da gemacht?
Also ich war dann auch wieder so in der Zwickmühle und habe mich erinnert gefühlt damals bei Tyrion auch in der Zelle. So, ich kann jetzt nur noch falsch antworten, und habe dann auch die Fleck, glaube ich, in Mitte des Gesprächs, was mit, ich glaube, das war schon bezogen auch auf das Fest, wo ich geantwortet habe, so ja, ich nehme das auf meine Kappe, und das war alles meine Idee, und das war dann auch irgendwie so ganz nobel gesehen von Marjorie. Und dann kam am Schluss die Entscheidung. Und hinterher dachte ich wirklich so, okay, wenn ich jetzt hätte ich sehr einfach reinreiten können. So, ich habe den, war unter einem guten Stern gestanden, gerade bei Marjorie, so, ne, sie ist immer ehrlich, und hätte es eigentlich voll ausnutzen können. Hab aber dann irgendwie, war ich noch nicht im Game of Thrones Feeling drin, und habe mich dann irgendwie wieder heldenhaft geopfert und gesagt, ja, es war alles meine Schuld, und sie hat damit nichts zu tun, um halt auch dafür zu sorgen, dass sie ihre Beziehung mit diesem einen Lord halt behält und dann nicht wieder zurückgehen muss, weil ja, davor hat sie sich ja gefürchtet. Also ich habe mich wieder heldenhaft geopfert.
Genau, Sarah wird nämlich sonst nach Highgarden zurückgeschickt, und da will sie halt nicht hin, weil sie in King's Landing bleiben will, um diesen Lord da zu heiraten. Lisa, was hast du gemacht?
Ich habe dasselbe gemacht, obwohl ich mir wirklich sehr, sehr unsicher war, ob ich nicht vielleicht doch lügen soll. Also ich hing da wirklich und dachte so, verdammt, irgendwie bei Myra habe ich ja eh immer das Gefühl, nur falsche Dinge zu tun. Also ihre ganze Story-Zweig ist so ein einziger Story-Zweig voller Zweifel und traurigen Entscheidungen, meiner Meinung nach. Und und ich habe dann auch gedacht, so ja, gut, Sarah ist mir zwar jetzt in dem Moment in den Rücken gefallen, aber ich meine, sie hat es ja auch in dem Sinne, sie hat ja nicht gelogen, sie hat es ja tatsächlich für mich gemacht, und sie hat mich da, ich habe sie ja quasi gezwungen oder sie dazu gebracht, mich auf diese Party zu bringen. Und deswegen habe ich dann auch die Wahrheit gesagt.
Es kommt dann aber schnell dazu, dass sich rausstellt, dass diese Entscheidung fast noch das Harmloseste ist und eigentlich schon überhaupt nicht mehr wichtig ist. Nämlich der Mord an den Lannister-Wächter, der vor 2 oder 3 Episoden ja passiert ist und dann aber lange kein Thema mehr war. Ich weiß, da haben wir auch ganz kurz drüber diskutiert und haben gesagt, ja, ob das nochmal kommt oder warum ist denn das jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie vorgekommen, kein Thema mehr, wird überhaupt nicht mehr angesprochen. Aber siehe da, es kommt zurück und schlimmer als man denkt, nämlich auf einmal wird Myra ja wirklich gesucht von den Lannister-Wächtern und die versuchen ihr diesen Mord, ja eigentlich, was heißt anzuhängen, also im Grunde kann man jetzt darüber diskutieren, ob das eine Notwehr war oder so, aber sie wird da jedenfalls wegen Mord an diesem Lannister, in dieser Lannister-Wache gesucht. Und dann finde ich es einen ganz interessanten Twist, weil sie dann nämlich ins Gefängnis kommt und dann hat sie die Möglichkeit, da rauszukommen. Ich weiß aber nicht, ob man das tatsächlich schaffen kann in der Form, dass man eben nicht auf Lord Morgrin heißt der, glaube ich, eingeht. Gibt's da noch eine andere Möglichkeit, Timo?
Ihr seid schon also im Gefängnis?
Wieso?
Weil ich nicht. Ich bin auf Tom getroffen, mit dem bin ich dann, also auf diesen coolen Jungen.
Was?
Also. Und mit dem bin ich dann erstmal so durch das Schloss abgehauen vor den Leuten. Und dann hat er sich für mich geopfert und ich bin tatsächlich aus dieser Red Keep, also quasi aus diesem Königsschlossgebiet in King's Landing rausgekommen.
Das habe ich nicht geschafft. Ich dachte, das wäre.
Also ich habe das auch so, genau, dass man dann mit dem Rücken zur Wand, also wortwörtlich steht mit dem coolen Jungen und dann halt sich entscheiden kann so und er ist ja immer super heldenhaft und ich lasse ihn da auch in dem Moment einfach reinlaufen und er wird dann ein bisschen so ganz leicht verprügelt und ich komme dann davon. Also sowas bei mir auch dann, ja.
Hä, bin ich jetzt gerade verwirrt? Ja. Okay. Aber sie kommt doch dann noch ins Gefängnis.
Ja, das.
Ja, später, ja. Aber da passiert noch ein bisschen was.
Okay, dann übernimm du mal, was passiert da noch zwischendrin, weil ich gerade den Faden verloren.
Ja, sie wird ja quasi, also sie flieht und trifft auf der Straße halt wieder Lannister-Wachen, die sie halt festnehmen wollen. Und da wird sie halt von dem Lord Morgrin, wie wird er nochmal ausgesprochen?
Morgrin, ja, glaube ich.
Morgrin. Wird sie halt unter Schutz genommen und halt die fahren mit dieser Sänfte.
Ah ja, das war das. Okay, ja, jetzt bin ich wieder drin. Okay.
Und sie denkt halt, dass er sie in Sicherheit bringt, irgendwie an den Hafen oder irgendwo, wo sie fliehen kann. Aber in dieser Sänfte gesteht der Lord Morgrin ihr halt, dass er ihr die Lannister-Wache auf den Hals gehetzt hat.
Genau, das war nämlich dann der Twist. Jetzt bin ich auch wieder drin. Also der hat dann nämlich gesagt, ja, ich wollte dich ja loswerden. Und der ist im Prinzip, hat da immer auf schön Wetter gemacht. Und man hat ihn ja auch eigentlich für so einen Verbündeten gehalten. Und jetzt stellt sich eben raus, dass er sich da eigentlich auch immer in einem bösen Spiel Chancen ausgerechnet hat auf das Zeugs aus dem Wald da und so, dass er da irgendwie auch mitgeplottet hat. Und er lässt dann irgendwie Myra aus dieser Sänfte schubsen. Und dadurch wird sie festgenommen und landet sie nämlich in der Zelle, ne? Das kann genau. Man auch nicht verhindern.
Ja. Ich glaube nicht, nee.
Okay, genau. Und dann ist es nämlich so, dass du da in der Zelle kannst du noch mit der Gegenüber irgendwie so ein bisschen diskutieren, was die da machen soll oder sowas. Ich glaube nicht, dass das von Relevanz ist. Ich vermute, das war nur so ein bisschen zur Spielzeitstreckung, weil mir auch diese Figur, die da gegenüber saß in der anderen Zelle, diese andere Frau, die kam mir irgendwie überhaupt nicht bekannt vor. Oder habt ihr da irgendwie was herstellen können an Querverweisen?
Nee, das fand ich auch ein bisschen random, um ehrlich zu sein. Das habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden.
Okay.
Es war ganz nett für die Stimmung, aber.
Genau. Und dann ist es nämlich so, dass dann der Morgrin in die Zelle kommt und zu dir sagt: So, also hör mal, es ist ja eine aussichtslose Situation hier, du kommst hier eh nicht raus. Aber du hast ja immer noch den Namen Forrester und es ist halt immer noch ein sehr wichtiger Name. Also das Beste wäre doch jetzt, oder beziehungsweise du hast eigentlich gar keine Chance, außer mich zu heiraten, weil dann kriegst du nämlich dein Leben und ich bekomme den Namen Forrester und damit gehört mir auch dieser ganze Wald und das ist wahrscheinlich der komischste Heiratsantrag, aber so ein typischer Game of Thrones Heiratsantrag, dass da ständig irgendwie geheiratet wird, aber eigentlich eher um nur irgendwelche Bündnisse zu schmieden oder um irgendwelche Kriegsbeile zu beerdigen. Lisa, hast du den Heiratsantrag angenommen?
Ja.
Ja?
Ich habe ihn angenommen. Aber das Ding ist, ich finde, an dieser Entscheidung hat sich ganz schön gezeigt, dass wie die Entscheidungen in dieser Episode aufgebaut sind. Weil er hat mir halt so diesen Vorschlag gemacht und der ist ja an und für sich nicht sonderlich verlockend, weil erstens ist der Typenarsch und zweitens ist die Ehe, die einem da bevorsteht, wahrscheinlich alles andere als glücklich oder gesund für einen. Aber er hat halt recht. Sie würde halt den Ironwrath behalten, weil er würde zwar ihm zufallen, aber sie wäre ja immer noch eine Forrester und ihr würde der ja in dem Moment auch gehören. Also, und der Familienname würde weiter bestehen, weil sie ja auch in dem Moment nicht sicher sein kann, ob ihre Brüder es überhaupt lebendig irgendwie noch lebendig sind oder es irgendwie geschafft haben, irgendwas zu halten. Und es wäre halt eine Möglichkeit, den Iron Wrath unter den Fittichen der Foresters zu halten, auch wenn der Typ jetzt daneben steht. Aber der Wald würde dann ja irgendwann wieder zu ihren Kindern fallen und da kann man ja auch immer noch so als Mutter versuchen, die gut zu erziehen und dann vielleicht hat man dann nur so 20 Jahre schlechte Zeiten und dann ist es wieder gut. Weiß man ja nicht.
Ganz schief. Muss man abwägen, ja.
Da muss man abwägen. Und ich dachte die ganze Zeit, ja, ich meine, gut, die Ehe wird beknackt, aber es ist eine gute Entscheidung. Und dann kam halt so, ja, wir würden den Kohlenjungen dann für deiner Stelle opfern. Und ich dachte so, verdammt. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich das machen will. Weil dann irgendwie, die hatten so Entscheidungen immer, wo ich mir am Anfang relativ sicher war, was ich machen will. Und dann kam so ein kleiner Kniff, wo ich mir dann wieder komplett unsicher war. Und ich hab echt lange mit mir gehadert, ob ich den coolen Jungen opfern soll. Aber ich hab's dann doch gemacht, weil die Familie war halt einfach wichtiger und es ist halt auch ein guter Plan B, falls halt der Plan von Asher und oder von den ganzen anderen Foresters, die versuchen, die Wildheads irgendwie zurückzuschlagen. Wenn der schief läuft, hat man immer noch einen Plan B, wie der Ironwood in den Händen der Foresters bleiben kann.
Also soweit habe ich an der Stelle überhaupt nicht gedacht, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Ich habe da einfach gesagt, okay, die Wächter stehen ja schon draußen, um sie abzuholen die soll da umhingerichtet werden, genau, weil sie diesen Mord der wird ihr zu Lasten gelegt und dann war halt so dieses, okay, entweder du wirst jetzt hier von den Wachen abgeholt und geköpft oder du sagst halt ja zu dem Heiratsantrag. Das waren im ersten Moment die zwei Möglichkeiten und um da das eigene Leben von ihr zu bewahren, habe ich da gar keine andere Möglichkeit gesehen, dass das dann hinten raus und wie lange man und dass man in 20 Jahren vielleicht möglicherweise nochmal irgendwie drüber reden kann, wem dieser Wald gehört und soweit habe ich da gar nicht gedacht, sondern es war einfach so, okay, wenn du jetzt nicht drauf eingehst, dann ist halt hier das Ende für Mirror erreicht, so, das war für mich in dem Moment die Entscheidung, deswegen fiel mir die nicht so schwer, weil ich mir dachte, okay, jetzt kannst du zumindest auf die Hochzeit eingehen, dann hast du noch eine Chance, vielleicht da irgendwie rauszukommen. Keiner, vielleicht kommt da noch irgendjemand, rettet dich oder sowas. Das waren meine Gedanken da. Was hast denn du gemacht, Timo?
Also bei mir war es, ich fand es interessant in dem Punkt, weil es bei mir so der Knackpunkt war in der Folge. Ich habe ja schon erzählt, so vorher bei Marjorie im Gespräch war ich noch nicht so drin. Und dann auch so halt der Held oder was man ja eigentlich weiß, dass es in Game of Thrones nicht funktioniert. Und an der Stelle, also mir war irgendwie klar, dass wenn ich jetzt den Heiratsantrag annehmen, dass der Kohlenjunge sterben wird. Also irgendwie habe ich das vorher rausgehört. Aber es war mir auch klar, dass die nächsten Jahre nicht rosig werden, weil er im Gespräch bei mir auch andeutet, so ja, du wirst halt die ganze Zeit in der Zelle schmoren dann einfach. Also nicht so, dass du jetzt hier einen auf Thron teilen machen kannst, sondern das wird halt keine schöne Zukunft sein. Und trotzdem war ich dann, ist das passiert, was ich lustigerweise Sarah vorher noch gesagt habe, so, du bist viel besser als der Ort und ne, King's Landing macht jeden irgendwie böse, ist mit mir halt dann auch wirklich passiert. Das ist ganz witzig, jetzt wird mir das erst klar, wenn wir drüber reden, weil da war für mich wirklich der Punkt, wo ich mich gedreht habe und gesagt habe dann ja auch, okay, es ist Game of Thrones und ich kann nur meinen Arsch retten und dann versuchen, den Morgrin dann irgendwie zu vergiften dann oder dann wieder die Macht zurückzureißen. Also ich habe dann auch mit vollem Bewusstsein gesagt, ich opfere den Kohlenjungen und heirate den.
Das wäre jetzt an der Stelle mal ganz interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn man da nicht drauf eingegangen wäre. Also ob sie dann wirklich geköpft wäre. Gut, dann hätte vielleicht der Kohlenjunge überlebt. Von dem man ja auch immer noch nicht so genau weiß, finde ich, warum er ihr eigentlich geholfen hat, von wem der beauftragt wurde und wer da eigentlich dahinter steckt. Ich finde, das ist auch jetzt nicht rausgekommen und man wird es wahrscheinlich auch nicht mehr erfahren, weil er ja dann bei uns allen drei gestorben ist, ne?
Aus purer Herzensgüte wird er das wahrscheinlich nicht gemacht haben, denke ich mal.
Ja, aber wir haben ja auch in einer letzten Folge dann eben diskutiert, so von wem ist denn der vielleicht beauftragt oder mit wem hängt der zusammen? Warum sollte dieser Kohlejunge ihr da einfach so quasi durch dick und dünn helfen und sich auch selber in Gefahr bringen, was ihm ja letztendlich dann den Kopf gekostet hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, finde ich, kam dann halt nicht raus. Da muss man jetzt einfach mit leben, dass das halt so war, aber man wohl nie erfahren wird, wer eigentlich hinter diesem Kohlejunge dann steckte.
Also eine Überlegung wäre natürlich wieder, also der eine Typ, der in King's Landing ist, der irgendwie für Gleichgewicht sorgen will, ist ja Varys, dass es wieder von ihm ein Spitzel war und das andere ist es ein armer Junge mit dunklen Haaren in King's Landing, ist auch halt einer Klasse zuzuordnen. So ist irgendwie ein Bastard von Robert Baratheon. Also das wären so meine Ideen immer dabei gewesen. Aber ja, kommt nicht mehr raus jetzt ohne Kopf.
Genau, also da kann man dann wirklich nur noch spekulieren, aber naja. Gut, dann wird's, es spitzt sich immer mehr zu in dieser Episode, nämlich, also wir haben ja schon gesagt, Asher kam zurück nach Iron Wrath und kommt jetzt auch in der Episode wirklich auf der Burg an. Und was mir da als erstes aufgefallen ist, als er da durchs Burgtor reitet, ist die Elena. Die ist da auch da und steht bei der Familie. Und ich habe mir da überlegt, ob das dann tatsächlich nur da so passiert, wenn man auch diesen Kuss vorher mit Roderick eingegangen ist. Oder stand die bei euch auch da?
Bei uns, bei mir stand sie auch da, aber ich wollte sie auch immer noch weiter heiraten und alles. Also die stand ja fest hinter meiner Familie.
Genau, bei mir wollte sie ja, es war zwar die Hochzeit abgeblasen, aber dieser Kuss hat noch stattgefunden. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, das könnte vielleicht das sein. Timo, war das bei dir nochmal?
Ich glaube, das war auch so. Also die Hochzeit auf jeden Fall nicht. Das hat ja nicht geklappt. Aber das war, ja, ich denke, man durch den Kuss, ich glaube, da war ein Kuss. Ich kann mich ganz dunkel nur dran erinnern. Aber auf jeden Fall haben ja dann die Männer von ihr auch einem geholfen. Und irgendwie hat sich das dann auch bei mir so entwickelt, dass es aussah, als ob Roderick und sie halt wirklich zusammenkommen letztendlich.
Okay, also da gibt's auf jeden Fall so einen kurzen Moment, wo es ein bisschen Licht ist, aber dann kommt auch schon wieder viel Schatten. Nämlich die White Hills stehen vor den Toren von Iron Wrath und der Ryan, der kleinste Bruder, ist immer noch als Geisel genommen. Also wird da auch so als Faustpfand eingesetzt. So dieses, hey, guck, den haben wir immer noch hier. Und wenn ihr jetzt nicht kapituliert und die komplette Burg aufgebt, dann, quasi bringen wir ihn um oder wir stürmen die ganze Burg und bringen hier alle um. Und dann hast du natürlich als Asher so die Wahl, okay, versuchst du da zu besänftigen, versuchst du so ein bisschen auf, jetzt versuchst du auch mal eine diplomatische Lösung zu finden und du kannst natürlich auch verbal total eskalieren. Ich habe irgendwie nicht genau gewusst, was ich eigentlich in dem Moment machen sollte, weil es war mir so ein bisschen so, okay, ich glaube, egal was ich mache, das wird immer irgendwie mit Blutvergießen enden hier. Ich habe da nicht den richtigen Lösungsweg gesehen. Timo, wie hast du dich denn an der Stelle entschieden?
Also erstmal auf Zeit spielen ein bisschen. Natürlich ganz am Anfang erstmal klar machen, weil dass Asher der neue Lord ist, weil er erst mit der Tour kam. Ja, hier Ramsay Snow hat er gemeint, das letzte Haus gewinnt alles und dadurch, dass Roderick weg ist, gibt es keinen Lord mehr. Und da erstmal natürlich klar gemacht, ich bin jetzt der neue Lord mit Asher. Und dann eben diese auf Zeit gespielt und erstmal halt natürlich nicht eskalieren lassen, auch verbal, sondern erstmal beschwichtigen, halt so, müssen wir gucken, ich bin der neue Lord, jetzt schauen wir mal, was wir dann erstmal draus machen. Und dann natürlich mich hinten beraten mit meinen Leuten.
Lisa?
Ich habe erst zugeschlagen und dann nachgefragt.
Gleich eskaliert.
Ja, ich dachte, man lockt Griff ja noch irgendwie oder die Männer von Griff noch irgendwie in so einen Hinterhalt. Ich habe auch einfach alle abgeschlachtet. Mir war es alles egal. Ich war richtig sauer, weil sie meinen Bruder umgebracht haben. Und ich dachte so, ne, da lasse ich sie jetzt nicht davonkommen. Irgendwie, als wir dann auch in der Burg waren, habe ich dann gesagt, okay, Asher ist der neue Lord und habe dann auch so eine Brandrede gehalten, beziehungsweise Asher. Das war ein bisschen traurig, als er meinte, ja, ich habe meine Selbstsort-Armee dabei und dann standen da so 5. Das war ein bisschen, dachte ich so, okay, dass das jetzt die ganzen Leute überzeugt hat, finde ich ein bisschen überraschend, aber die standen auf jeden Fall hinter mir und waren auch genauso. Also die Mutter hing da auch und meinte so, damit dürfen sie nicht davonkommen, wir müssten sie zurückschlagen. Die kleine Schwester war auch Feuer und Flamme. Also bei mir war alles auf Krawall gebürstet.
Ja, ich habe auch versucht, so ein bisschen auf Zeit zu spielen, aber interessant wird's dann nämlich, als der Lord Whitehill, dann mit einem, ja, ist im Grunde ein Friedensangebot. Er sagt halt, okay, wir werden hier keinen umbringen, werden auch die Burg nicht stürmen, wenn ihr quasi euch ergebt. Und um das Ganze so zu besiedeln, da sind wir wieder beim Thema Heirat, soll Asher dann Gwyn heiraten und damit so die Allianz der beiden Häuser besiegeln, aber natürlich unter der Leitung der White Hills, die dann den neuen Lord darstellen werden. Also sprich, die Forresters ja unterstellen sich den White Hills. Und das mit der Heirat, das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber als das dann ausgesprochen wird, habe ich mir gedacht, Moment, ja, das ist jetzt ja auf einmal doch ganz schön interessant, weil Asher und Gwyn, das war ja auch der Grund, warum Asher verbannt wurde, sind ja ineinander verliebt gewesen. Ob das jetzt immer noch so ist, das muss ich dann rausstellen. Aber zumindest scheinen die beiden sich ja irgendwie nicht komplett abgeneigt zu sein. Und jetzt überlegt man dann halt schon an der Stelle so, Ha, okay. Naja, gut. Asher kriegt im Grunde dann die Frau, aus deren Händen er gerissen wurde, beziehungsweise warum er da verbannt wurde. Und klar, du kannst ein Blutvergießen verhindern, verlierst aber halt quasi deinen Anspruch auf das ganze Iron Wrath und auch den Wald dazu, der ja dann doch irgendwie auch ein wichtiges monetäres oder finanzielles Ding ist. Das fand ich dann auf einmal so einen coolen Twist, weil ich dann echt nicht mehr genau wusste, was ich da machen soll. Ich habe da schon mit mir gerungen und habe überlegt, vielleicht doch nicht so verkehrt auf dieses Friedensangebot einzugehen. Timo, du hast wahrscheinlich wieder gesagt, okay, nee, eskalieren, Blutvergießen.
Ja, weil wie gesagt, ich war da schon im Game of Thrones Modus dann auch und in der Denkweise drin und wusste dann, okay, oder habe mir gedacht, wenn ich das eingehe, dann wird es nicht lang dauern. Und er fängt halt wieder an, der Lord Whitehill, und bringt uns dann um. Also ist wieder so ein Fall, zu schön, um wahr zu sein. Wäre natürlich witzig, wenn man es macht, wirklich ungeschoren oder halt ja heil aus der Sache rauskommt. Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, mit Gift zu hantieren und ihn zu vergiften, gezielt auch keinen Hinterhalt zu stellen, weil das Argument ja war, er könnte entkommen dabei, und ich wollte dann wirklich aufs Ganze gehen und ihn vergiften.
Für die Lösung habe ich mich dann auch entschieden, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen zum Schein auf das Friedensangebot ein, wir gehen auch zum Schein auf die Heirat ein und auf der Hochzeitsfeier oder auf der Feier, dass das irgendwie ein Friedenspakt besiegelt wurde, werden wir dann versuchen, den Whitehill zu vergiften. Also so im Prinzip eine ja doch hinterhältige Tour. Für die habe ich mich auch entschieden. Lisa, wie ist es da bei dir?
Wir haben uns ziemlich ähnlich immer entschieden. Also bei mir läuft es genauso. Aber ich weiß auch nicht, irgendwie dieses Friesenangebot war sehr verlockend im ersten Moment, aber vielleicht, weil ich mich auch irgendwie, ich fühle mich ja selber auch so als nördlich, und irgendwann wurde ich dann halt genauso bockig wie wahrscheinlich die Leute aus dem Norden in Westeros, weil irgendwie so eine halbgare Lösung, wo man dann die Kontrolle abgibt und nicht mehr Lord in seinem eigenen Haus ist, nur um dann irgendwie seine Teenagerliebe zu heiraten. Das war mir zu wenig. Ich wollte auf jeden Fall in Kontrolle bleiben und und alles versuchen, dass das Haus quasi bestehen bleibt und auch in Kontrolle ist.
Es ist aber halt schwierig, ne? Weil Gastfreundschaft ist ja immer heilig. Das kommt ja schon auch immer so durch. Und dieses, jemanden am eigenen Tisch unter den eigenen vier Wänden zu vergiften, gilt ja als besonders unehrenhaft und schändlich in diesem Universum. Also ich habe mich da auch entschieden dazu, aber mit einem sehr komischen Gefühl im Magen, weil Timo, du hast ja auch quasi schon zugestimmt, das ist was bei Game of Thrones nicht gut ankommt, wenn man die Gastfreundschaft, die man in seinem eigenen Haus dem anderen erbieten soll, verletzt, ne?
Aber wir wollten ja nur den Lord vergiften. Wir wollten ja nicht die ganze Gefolgschaft abmetzeln. Also.
Dann ist okay. Nee, aber ich habe auch sehr lange überlegt, weil es halt auch so ein feiger Weg in dem Sinne ist, genau, und eigentlich überhaupt nicht zu Asher passt. Weil irgendwie das Ehrenhafte wäre halt ein offener Konflikt gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn der Plan mit dem Vergiften schief läuft, kann man am Schluss immer die Leute immer noch in irgendeinen Hinterhalt locken und dann draufhauen. Also irgendwie, das Gift war in dem Moment halt die bessere Lösung, weil es halt mehr Möglichkeiten aufgibt.
Ja, trotzdem irgendwie schwierig, aber es ist immer wie bei Game of Thrones so, es war keine Entscheidung wirklich schwarz-weiß, dass man sich gedacht hat, ja, das ist die richtige Entscheidung, somit kommst du auf jeden Fall heil raus aus der Nummer, sondern es war immer so eine Geschichte mit, das ist eigentlich blöd, aber das ist noch blöder, also nehme ich dann doch mal lieber die Cholera statt der Pest, aber so wirklich angenehm ist keine der beiden Entscheidungen. Gut, genau, dann kommt es nämlich zu dieser Hochzeit, und dann finde ich es nochmal ganz interessant, dass Gwyn ja dich dann nochmal so vorher auf die Seite nimmt und dir dann auch noch mal so offenbart, dass sie eigentlich im Hintergrund schon immer so ein bisschen als Friedensstifter auch gearbeitet hat. Also, dass sie gesagt hat, ja, dieses mit der Hochzeit und mit dem Frieden, das war alles meine Idee. Und zum Glück konnten wir hier verhindern, dass da ein gemeinsames Abschlachten von beiden Familien stattfindet und so. Und da hast du dann noch mal die Möglichkeit, es abzublasen. Hat es einer von euch gemacht? Also, die Vergiftung abzublasen?
Nee, also, ich habe ihr das auch wirklich geglaubt. Ich glaube, sie ist halt wirklich... Sie hatte wirklich ehrliche Absichten und das war wirklich ihr Ziel, dieses Blutgießen zu vermeiden, aber ich habe es halt nicht abgeblasen, weil man jetzt schon viel zu weit drin steckt. Und wie gesagt, diese man da dieses dieser Frieden auf Kosten der Kontrolle ist halt auch nur so eine Zwischenlösung, die mir halt persönlich nicht gereicht hätte.
Timo?
Ja, ich habe es auch nicht abgeblasen, aber aus dem Grund, weil ich halt, wie gesagt, davon ausgegangen bin, dass Salut Whitehill dann irgendeinen Quatsch macht.
Macht er ja auch, bloß wahrscheinlich anders, als man da irgendwie mit rechnet. Mhm. Nämlich, es kommt dann zu diesem Essen, die Tochter der Whitehills schenkt ihm dann diesen Wein ein und du denkst, okay, jetzt klappt's und ist natürlich so ein extrem anspannender Moment. Und dann sagt er sowas wie so, ja, ah nee, Moment, der Asher soll zuerst trinken, weil er ist ja hier der Lord des Hauses. Und dann, ja, kannst du halt trinken. Oder du kannst es der Mutter überlassen, die dann nämlich da reinspringt und weil die weiß ja, dass dieser Kelch vergiftet ist, die dann sagt so, nein, ich bin ja hier die Mutter und lass mich mal zuerst trinken. Und das akzeptierte auch der Whitehill. Und dann hast du aber nochmal die Möglichkeit, als Asher zu sagen, nee, die Mutter soll sich da nicht opfern oder du akzeptierst es, dass die Mutter sich opfert. Timo, was hast du gemacht?
Ja, ich habe die Mutter geopfert. Es war irgendwie dann, es war sauschwer natürlich zu entscheiden, aber ich meine allein schon, die Tatsache, dass wenn ich, also dachte ich mir halt, wenn ich sage, nee, ich will, dass ne, dann hin und her geht, so, nee, ich will trinken, dass das irgendwie dann eh schon blöd rüberkommt und dann erst recht halt so Vermutungen von ihm kommen oder er halt zweifelt daran, dass irgendwas hier faul ist. Deswegen war es irgendwie so, ja, das spricht irgendwie dafür, wenn sie halt das ehrenvoll nimmt, so, dann spielt man das Spiel am besten mit und behält die Tarnung und sagt dann, okay. Und außerdem halt, ja, ich bin halt der letzte wirkliche Lord, der sonst wäre es ja dann nur noch der Ryan, der, also ist Mündel und der ist ja also viel zu jung jetzt noch, um was zu führen noch. Ja, und sonst wäre nichts mehr da gewesen, so als Lord. Deswegen war es so, ja, die zwei Gründe, wieso ich dann die Mutter geopfert habe.
Weil natürlich ein Männerleben mehr wert ist als ein Frauenleben, das ist natürlich absolut.
Damals, ja. Vielleicht.
Aufschrei.
Ja, Lisa, was hast du gemacht? Du hast natürlich dann die Mutter gerettet, oder?
Nö.
Ja.
Nein, ich habe auch die Mutter trinken lassen, weil auch aus demselben Beweggrund, weil Asher halt in dem Moment bedeutender für das Haus ist und die Mutter, ja, das passt doch irgendwie zu ihrem Charakter, dass sie sich für ihre Familie und für ihre Kinder opfert.
Mhm. Ja,
she took one for the team.
Dann sind wir halt schon wieder irgendwie mit der gleichen Weise da rausgekommen. Es wäre dann tatsächlich vielleicht mal interessant, ja, doch mal irgendwie eine andere Sichtweise zu sehen.
Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hat halt nicht das Gift genommen und dann stirbt die Mutter auch.
Mhm.
Die hat halt den Hinterhalt gewählt und dann wird die Mutter abgestochen. Allerdings mit dem Unterschied, dass dieser Lat, also dieser Whitehill-Vorsitzende, Familienvater Gedöns, entkommt.
Ach, der entkommt dann, wenn es einen Hinterhalt gibt.
Ja.
Ah, okay. Hm. Ja, es ist dann zwar nur ein schwacher Trost, dass man dann zumindest den auch noch mitgenommen hat, aber es ist halt so ein bisschen wie die Granate ist halt explodiert und hat dann irgendwie zwei mitgerissen. Aber ja gut, das ist dann nicht wirklich, ja, ist doch anders, ne? Klar, also der Whitehill kommt davon, aber die Mutter stirbt so oder so wahrscheinlich, egal für welchen Weg du dich entscheidest. Wie geht's dann weiter, Lisa? Dann ist dir quasi das, ja, die beiden sterben dann und dann bricht Chaos aus im Saal.
Ja, dann ist Polen offen. Also dann fängt halt
so ein Handgemenge gibt's dann, ne?
Ja, ein Handgemenge und Griff entkommt, rennt nach draußen und sagt den Truppen, die halt vor der Tür stehen, dass sie angreifen sollen und dann kann man sich noch entscheiden, ob die paar Soldaten, die man halt noch von den Forestern hat, ob die eher das Fußvolk beschützen sollen oder das Tor beschützen sollen. Ich habe gesagt, okay, beschützt das Fußvolk. Und dann brechen die halt irgendwann durch das Tor mit so Belagerungsmaschinen und dann fängt halt ein Gemetzel an, wo man halt auch nicht so wirklich die Oberhand hat, sag ich mal, was ja auch nicht verwunderlich ist, weil man ja sehr in der Unterzahl war und nach sterben halt viele. Also deine ganzen Sellswords sterben größtenteils. Asher wird auch ziemlich lidiert.
Was ich da so fies fand, war, dass Asher von Gwyn abgestochen wird.
Diese dumme Sau, das sag ich auch. Echt ohne Scheiß. Ich, erst so nett und dann kommt sie von hinten und sticht einen noch ab. Da war ich sauer. Das fand ich nicht cool von ihr.
Naja, aber es war ja irgendwo nachvollziehbar, ne? Weil im Grunde...
Ich wollte ihren Vater und ihren Bruder umbringen, ja. Trotzdem. Es ist trotzdem nicht nett.
Sie liebe nichts mehr wert.
Ja, ich sagte das.
Gut, aber bei mir ist dann was Interessantes passiert, nämlich, also Asher ist dann schwer verletzt, wird auch irgendwie von einem Pfeil getroffen und von einem Schwert durchbohrt, also der ist nicht mehr so ganz auf der Höhe der Gesundheit und der wird dann aber von Duncan gerettet und da wäre es jetzt natürlich auch ganz interessant, ob da dieses, ob man den Roiland hieß, glaube ich, der andere, ne? Ob man da Duncan oder Roiland noch bei sich hat, ob das einen Unterschied macht. Ich kann eben nur das erzählen, was bei mir passiert ist. Ist da bei euch vorhin mal was anderes passiert?
Ich hatte ja auch Duncan. Ja, also der hat mich auch gerettet.
Ja, ich hatte Roiland und er schubst, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir schubst er den Asher dann im letzten Moment aus dem Weg und hieft ihn dann aufs Pferd. Also sowas bei mir. Und das war dann der Roiland auch.
Okay, ja. Das ja, dann passiert haben exakt nur die das Gleiche. Getauscht. Ja, da sind nur mit vertauschen Vorzeichen, ja, genau. Also wie gesagt, Asher wird dann auf so ein Pferd geworfen und dann schlagen sie dem Pferd, glaube ich, irgendwie so auf die, wie heißt das hinten? Arsch hätte ich jetzt fast gesagt. Wie heißt das bei Pferden?
Arsch.
Nein, da gibt's ein anderes Wort dafür. Ist egal. Und also jedenfalls, das Pferd galoppiert los und er liegt da halt hinten drauf und verletzt. Aber du weißt zumindest, okay, er hat zumindest eine Chance, aus diesem Gemetzel da rauszukommen als Lord. Aber im Grunde, die Burg ist verloren. Die Whitehills haben gewonnen und werden da jetzt wohl alle irgendwie abschlachten oder ja.
Genau, aber es kommen ja noch ein paar mehr raus, das sieht man ja noch. Oder ist das erst später?
Das sieht man dann erst später.
Nach dem Abspann. Ja.
Vorher kommt es dann nämlich noch dazu, dass man sieht, dass Beshka, das kommt noch vorher, ne? Das Beshka hat nämlich dann Ryan rausgeholt.
Genau, Asher hat ja quasi darum gebeten, dass sie ihn, seinen kleinen Bruder rettet. Und dass sie besonders darauf achtet, dass ihm nichts passiert.
Ja. Genau. Also das heißt, da besteht zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass Ryan überlebt und bei Asher hat man zumindest die Chance darauf, obwohl der schon, finde ich, sah sehr, sehr lidiert aus mit dem, dass er einmal von dem Schwert in der Mitte durchbohrt wurde und so. Weiß ich nicht, ob der es noch macht. Zum Northgrove müssen wir noch mal kurz springen, weil da musst du nämlich noch eine Entscheidung treffen. Der Cotter ist dann offenbar doch so schwer verletzt, dass du ihn dann nicht retten kannst. Und dann ist die Entscheidung, ob du ihn einfach tötest oder eben für diesen Blood Magic, ja, für diese Beschwörungszeremonie da opferst. Timo, kannst du noch mal irgendwie aufdröseln, was das mit dem Blood Magic auf sich hat? Hast du da irgendwie mehr Überblick? Weil ich kenne mich dann doch nicht so genau mit Game of Thrones aus, dass ich wüsste, was das genau bedeutet.
Also ich habe da auch tatsächlich nicht so die Einblicke. Also mir war's irgendwie auch neu. Also wie gesagt, Wagen kennt man. Blutmagie war jetzt halt nur die Verbindung zur Roten Frau halt aus Game of Thrones. Aber ich weiß nicht, dass die mal jemanden kontrolliert hat. Bist du es wohl?
Also ich weiß auch nur, dass diese Blood Magic halt mit diesem Lord of Light ganz eng zusammenhängt. Also diese Form der Magie ist halt besonders stark, wenn man halt vor ein Blutopfer bringt. Also es ist halt einfach eine sehr dunkle, aber auch sehr starke Form der Magie, die halt dadurch gestärkt wird, dass man vorher ein menschliches Opfer bringt. Und wenn man halt zum Beispiel königliches Blut opfert, ist es nochmal viel stärker, als wenn man normales Blut opfert.
Aber du brauchst irgendwie dieses Blutopfer, weil du damit irgendwie diese Macht aufrechterhältst, ne? Weil so habe ich das verstanden. Du musst ja quasi, wenn du das machst, Cotter, das Herz rausreißen, damit du das für diese Blood Magic opferst, damit die andere die Fähigkeit behält, diese anderen Dorfbewohner nächstes jetzt mal weiter im Zaum zu halten. Weil
genau, das ist halt wie so eine Art Brennspiritus. Das ist halt, das macht es halt nochmal um einiges stärker. Den grundsätzlichen Zauber verstärkt es quasi nochmal.
Was hast du denn da gemacht, Lisa? Hast du auch das Herz rausgerissen?
Nein. Ich habe ihm die Wurzel gegeben. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Das fand ich zu grausam.
Was passiert dann da?
Man gibt ihm die Wurzel und er stirbt ruhig und er schläft halt ein und die Schwester ist sauer auf einen und sie verliert halt auch die Kontrolle über einen ihren Zombie-Viechern. So einer der Dorfbewohner greift sie halt an und den bringt sie um. Aber der Bruder wiederum, der einem ja sehr skeptisch gegenüberstand, geht zu einem und meint, ja, du hast die richtige Entscheidung getroffen, du bist ein Ehrenmann. Mhm.
Aber die Dorfbewohner, also mehr oder weniger ihre kleine Armee ist jetzt mal, die hauen dann ab, oder was?
Nee, nur der eine rastet aus und versucht halt anzugreifen und wird deswegen umgebracht. Der Rest ist noch unter ihrer Kontrolle.
Ach so, okay. Also bei mir war es so, ich habe ihm das Herz rausgerissen und ich habe dann ja, mehr oder weniger, die tropft es dann halt so in diese Flamme rein und dann sind die Dorfbewohner alle so besänftigt und ja, gehen dann halt einfach wieder und bleiben dann halt in dem Dorf. Also die gehen aus dieser Höhle raus, wo das gemacht wird mit diesem Blood Magic und das war dann das. Ich habe noch nicht so genau überblicken können, was das möglicherweise für langfristige Auswirkungen hat.
Ja, wahrscheinlich verliert sie bei mir dann vielleicht irgendwann die Kontrolle oder so, oder sie in einem entscheidenden Moment gehorchen sie nicht mehr. Also wahrscheinlich ist dann einfach diese Kontrolle wird halt immer schwächer bei mir. Bei dir ist sie jetzt wieder gestärkt, das könnte ich mir vorstellen. Hat der Bruder irgendwas zu dir gesagt oder Sylvie?
Ja, Sylvie war natürlich stinksauer. Deswegen so. Aber der Bruder, ja, den Bruder habe ich, glaube ich, sowieso auf meine Seite gezogen, weil ich ja in der Schlacht geholfen habe und die werden ja da angegriffen und dann, wenn du gut kämpfst, dann kommt er halt zu dir und sagt so, ja, zum Glück hatten wir dich auf unserer Seite und du hast gut gekämpft und dann kannst du halt zurück sagen so, ja, aber du hast ja auch nicht schlecht gekämpft und ich glaube, so habe ich den dann auf meine Seite gezogen.
Ein bisschen Bromance-mäßig.
Ja, genau, so läuft's dann aber auch und ich vermute, dass das auch wahrscheinlich immer so läuft, egal was du eigentlich machst, sie finden irgendwie eine Möglichkeit, dass der Bruder zumindest ein bisschen besänftigt ist. Dann gibt's aber noch eine wichtige Entscheidung, nämlich du kannst dann als Tuttle entscheiden, was du da machst, also ob du den Northgrove beschützt oder ob du mit diesen Leuten, die dort sind, nach Süden gehst, um den Whitehills zur Hilfe, nicht den Whitehills, den Foresters zur Hilfe zu kommen. Timo, was hast du gemacht?
Ich bin geblieben aus dem Grund, dass ich mir dachte, es war so ein harter Weg, bis ich da bin, ist eh alles schon vorbei und eben aus dem Grund, dass so dieses, ja, irgendwas muss ja dann noch sein, weil, ja, für mich hat das nicht irgendwie gezählt, dass das irgendwie ein sicherer Zufluchtsort ist, weil sie haben ja da auch gegen White Walker gekämpft, also so safe hat es jetzt nicht gewirkt, dass das der Grund ist, wieso das Ding so wichtig ist, sondern ich dachte mir irgendwie, da muss noch irgendwas sein und deswegen war es so, auch von, ne, mein Wort gehalten dann zum Lord, der gemeint hat, das Ding muss immer befestigt sein und muss immer gesichert sein und deswegen bin ich da geblieben.
Das weiß ich ja eben gar nicht genau, ob der das wirklich, also was hat der eigentlich nochmal gesagt, der Lord? Hat der irgendwie nur gesagt, man soll den finden, den Northgrove, weil dort der Schlüssel ist, um die Foresters zu retten? Oder hat er gesagt, man muss den Northgrove als solchen irgendwie bewahren?
Must never be lost.
Also. Ja, aber wurde er nicht dahin geschickt, um der Familie zu helfen? Also war das große Ziel nicht, dass quasi die Superwaffe im Kampf gegen die White Hills zu holen?
So habe ich es auch verstanden, aber Timo hat natürlich recht, er hat gesagt, the Northgrove must never be lost und ja. Das würde tatsächlich Timos Entscheidung stützen, nämlich vor Ort zu bleiben. Ich habe mich tatsächlich dazu entschieden, dann nach Süden zu reiten, weil mir das irgendwie im Moment wichtiger erschien, der Familie zu helfen und ich habe gedacht, ja gut, irgendwas werden die zwei schon an sich haben, dass sie der Familie helfen können. Vielleicht war es die falsche Entscheidung, weil, ja, Timo hat schon recht, er hat gesagt, der Northgrove muss als solcher beschützt werden.
Ja, da haben wir es aber zusammen falsch entschieden, weil ich bin auch nach Süden gegangen.
Ja, aber es ist ja wenigstens mal gut, dass wir mal eine unterschiedliche Entscheidung getroffen haben und nicht immer alle einer Meinung waren.
Ja, aber ich meine, ich bin halt einfach gespannt, also was die halt im Süden ausrichten können. Ich meine, da gibt's noch ein paar Hindernisse, die sie vorher überspringen müssen, zum Beispiel eine riesengroße Mauer, die da steht und sowas. Genau. Und ja, die Knights, die da irgendwie dem armen Garrett immer noch an den Kragen will.
Ja, und Tuttle ist ja ein Verräter, das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Also da steht ja eigentlich die Todesstrafe jetzt drauf.
Deswegen, also da wird es doch ein paar Komplikationen auf dem Weg geben, aber ich bin halt gespannt, wie was in diesen Geschwistern noch steckt. Irgendwie, die müssen ja tatsächlich irgendwie noch was Wichtiges sein. Also,
naja, sie sind doch krass, oder? Also mit den Fähigkeiten müssen sie ja nicht noch was haben. Oder? Sie sind ja schon einen krassen Wag und jemand, der irgendwie andere Menschen kontrollieren kann. Also.
Ja, aber im Kontext mit den anderen Foresters. Ich meine, die werden wahrscheinlich auch erstmal dumm gucken, wenn da auf einmal Halbbruder und Halbschwester vor denen stehen, aber die könnten ja auch schlachtentscheidend irgendwann sein. Man weiß es ja noch.
Auf jeden Fall. Ja, schon, ja. Ich denke auf jeden Fall. Es wird ja Zünglein an der Waage, vor allem. Es ist ja sonst fast keiner mehr da jetzt dran.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, ne? Weil im Grunde ist das eigentlich die letzte Episode, aber ein wirklich abschließendes Ende für die ganze Geschichte ist das natürlich nicht, ne? Also ich fand es ganz interessant, dass du, Timo, ja in der letzten Folge da große Erwartungen geschürt hast und gesagt hast, jetzt geht endlich mal so ein Game of Thrones Kapitel zu Ende und ist mal ganz interessant, wie sie das zu Ende führen und hast da schon eigentlich auf einen abschließenden letzten Part gehofft und der ist ja in dieser Form nicht so eingetreten.
Ja, deswegen bin ich auch mega enttäuscht, weil sie haben es einfach gar nicht zu Ende geführt und man kann wieder nicht irgendwie ein Exempel statuieren, wie Game of Thrones Geschichten zu Ende erzählt und deswegen war ich auch mega enttäuscht. Also ich hätte es mir ja vielleicht zum Ende mal nach einem Abspann, um das noch abzuschließen, war bei mir so, dass dann der Duncan plötzlich wieder auftaucht und einen hilft, wenn man mit Asher rausreitet und dann auch der Jüngste dabei ist, dann Duncan wieder sich dazu gesellt und dann sozusagen der Rest nochmal vereint ist. Dann,
aber der gibt den Duncan, der Duncan gibt dem Asher ja nur die Hand und sagt irgendwie sowas wie we don't have much time oder sowas. Oder genau, er hebt ihn, glaube ich, auf. Aber du kannst an der Stelle nicht sehen, ob Asher das überlebt hat oder der kann ja immer noch an den Verletzungen einfach sterben. Ne?
Das schon natürlich in den ganzen Nachwirkungen, aber es war halt so die Hoffnung und man weiß halt, okay, der Duncan ist noch da, der Ryan ist noch da und die Bashka als Aufpasserin, also ist noch irgendwie, das Haus hat auf jeden Fall noch überlebt und das ist halt für mich auch so, ja.
Kurze Frage, bei dir ist auch Duncan gekommen und nicht Roland?
Ja, bei mir ist Duncan gekommen.
Hast du Duncan damals gar nicht hingerichtet, weil er ein Verräter war?
Nee. Hab ich. Ach. Lass mal überlegen jetzt.
Witzig.
Also bei mir ist Duncan gekommen, also kann ich ihn ja nicht hingerichtet haben. Das ist schon mal klar.
Aber bei mir ist auch Duncan gekommen, aber für mich hat das halt Sinn gemacht, weil er bei mir auch nicht der Verräter war.
Stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, bei mir war es auch Duncan, deswegen bin ich jetzt auch gerade.
Ich bin gerade richtig irritiert, dass du das bei dir
nicht. Ich habe ihn ins Gefängnis werfen lassen, weil ich glaube, das war auch die Begründung, okay, er ist ein Verräter, aber vielleicht hat er noch Infos. Also bei mir war er im Gefängnis und deswegen hat er sich wahrscheinlich in der Schlacht dann befreit und ist wieder so halt Asher zu Hilfe gekommen.
Okay, ja, stimmt. Dann ist das nämlich, ich habe jetzt auch gerade irgendwie etwas irritiert, woran das, beziehungsweise ich habe erst überhaupt nicht gemerkt, dass was komisch ist, weil ich natürlich auch Duncan dann an der Stelle hatte. Aber naja, gut. Entschuldigung. Lisa, du musst mal übernehmen. Wie fandest du das als letzte Episode?
Also mir war das Ende auch ein bisschen zu offen. Also ich fand die Stimmung sehr schön. Ich fand auch die Entscheidungen haben wieder so dieses Game of Thrones Feeling gebracht. Aber es war für mich halt kein Ende. Also gefühlt müsste da jetzt noch eine Episode kommen. Ich weiß, dass sie halt eine neue Staffel angekündigt haben. Also die Geschichte wird auf jeden Fall weitergeführt. Aber naja. Ja, nach 6 Episoden hätte ich mir halt mehr Abschluss gewünscht. Irgendwie fühlt sich so ein bisschen in der Luft hängen lassen. Weil ja auch kein Storyzweig so richtig zu Ende geführt hat. Also kein einziger eigentlich. Also Myras Schicksal ist noch offen, Ashers Schicksal ist offen, Garrets ist offen. Also man hat so das Gefühl, es wurde nicht wirklich was zu Ende gebracht.
Mhm. Ja, so exakt ging es mir auch, also dass ich dann irgendwie auch gedacht habe, ja gut, das ist halt wie so ein klassisches Staffelfinale von der Serie einfach, ne? Also dass man halt sagt, gut, es gibt so schon irgendwie ein Ende, nämlich dass du halt weißt, okay, Ironwrath ist jetzt erstmal gefallen, die Whitehills haben jetzt sich da endgültig festgesetzt und die Forrester-Familie ist entweder tot oder in die Weltgeschichte zerstreut und auch jetzt gerade nicht in der Situation groß zum Gegenschlag wieder auszuholen. Das ist in der Form dann natürlich schon ein Ende, aber natürlich endet es halt mit so einem, dass die Charaktere dann einfach irgendwo landen, aber das ist natürlich in den Büchern und in der Serie natürlich dann schon auch immer so, dass du dann zwar so ein Mini-Ende hast, aber im Grunde eigentlich dann irgendwie manche Charaktere einfach noch in Situationen sind, wo du dich fragst, okay, wie geht's jetzt da weiter? Ich fand's aber schon irgendwie auch so ein passendes Ende, weil so ein Happy End hätte jetzt für mich nicht gepasst zur Vorlage, sondern man ist irgendwie nicht zufrieden, aber denkt sich, okay, aber zumindest irgendwie was rausgeholt. Aber einerseits ist dann doch auch alles schlimm und das passt aber dann auch wieder zu.
Ich habe beim Spielen halt auch die ganze Zeit so, okay, habe ich das jetzt einfach alles komplett versaut, weil es ging am Ende geht ja nur alles schief. Und ich frage mich halt, ich habe mich dann beim Spielen auch gefragt, ob es dann so große Variationen gibt, weil man hat ja schon gespürt, okay, es wird eine zweite Staffel geben. Weil das Spiel war erfolgreich genug, dass es sich lohnt und die Geschichte ist ja darauf ausgerichtet, dass es eine zweite Staffel gibt. Weil kann man dann so viele verschiedene Enden haben und so können so viele Leute eine eigene Geschichte dadurch spielen, weil das muss ja für die zweite Staffel wieder zusammenpassen. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, du könntest natürlich einen Safe-Game-Import machen oder du könntest dir hier am Anfang so Fragen vorgesetzt lassen, dass du dann halt sagst, ja, wie hast du dich da und da und da entschieden? Dann musst du halt 4, 5 Fragen entscheiden, so wie es irgendwie bei The Witcher oder bei Mass Effect oder sowas war. Und ich glaube, auch bei der zweiten Staffel von Walking Dead war es, glaube ich, auch so, dass wenn du keinen Safe-Game-Import hattest, konntest du so Fragen beantworten, wie du dich da entschieden hast und dann konntest du dir quasi dein eigenes Safe-Game wieder zusammenbasteln.
Ja, aber ich meine halt wirklich so im großen Stil, so gibt es eine Möglichkeit zu spielen, dass die Whitals verlieren oder dass die Foresters die Burg nicht verlieren?
Ich glaube eben nicht. Also ich glaube tatsächlich, das ist halt wieder dieses typische Telltale-Augenwischerei, so dass du irgendwie immer das Gefühl hast, du könntest total viel entscheiden und in dem Moment, wo du vor der Entscheidung stehst, funktioniert es auch total gut, da bist du wirklich hinterhergerissen und weißt nicht, was du machen sollst und hast auch wirklich Angst um die Charaktere. Aber wenn man dann so drüber spricht, wie das bei uns der Fall ist, dann merkt man doch, dass es dann alles relativ ähnlich läuft. Also ich kann mir als einzige große Entscheidung, kann ich mir dann tatsächlich nur vorstellen, dass es dann irgendwie klappt. Nee, ich glaube nicht mal das. Also selbst wenn du, glaube ich, komplett auf das Vergiften verzichtest oder irgendwie was und auf die Hochzeit eingehst, ich glaube, selbst dann wird wahrscheinlich irgendwas schiefgehen. Und es wird da zum Handgemenge und zum Kampf kommen, vermute ich jetzt mal.
Ich glaube, das Einzige, was wirklich irgendwie eine größere Entscheidung ist, ist halt Asher oder Roderick.
Genau.
Ich glaube, irgend sowas gab's in der, weil du angesprochen hast, Walking Dead, da gab's es eben auch, genau, dass man halt sich das zusammenbauen konnte oder mitnehmen konnte bei kleinen Entscheidungen. Und ich habe in Erinnerung, da gab's auch eine große, die sich aber dann wieder egalisiert dann in der ersten Folge sofort. Also sowas kann ich mir auch vorstellen, dass dann, je nachdem, ne, er ist eh angeschlagen, dass sich dann Asher oder Roderick opfert in Folge 1, Staffel 2. Aber ich bin echt, also nicht nur wegen meiner Vorhersage oder wegen meiner Hoffnung, ein Ende zu sehen, so sauer, sondern auch allein halt wegen diesem Umstand, dass man ja genau weiß, die Geschichte ist auf einen zugeschnitten und das ist für mich einfach eine Chance, es halt einfach mal dramatisch enden zu lassen dann oder halt einfach mal komplett enden zu lassen. Na klar, gibt es kein Happy End, es passt ja auch nicht dazu, aber ich weiß nicht, wenn man zuletzt irgendwie True Detective oder Fargo oder irgendwas guckt, wo einfach eine Staffel abgeschlossen ist. Und wieso haben sie es nicht gemacht? Ich meine, Forrester ist jetzt nicht so, hey, shit, wir müssen die irgendwie weiterlaufen lassen, weil die in der Serie nochmal vorkommen, weil sie es tun sie nicht. Mhm. Also man hätte doch einfach mal sagen können, wir machen hier das Haus Forrester, erste Staffel, Anfang, Ende und ist vorbei. Natürlich ein bisschen noch mit Auswüchsen. Und dann in der zweiten Staffel nehmen wir uns ein anderes Haus vor. Wäre doch eine super Chance gewesen. Und so versandet sich das irgendwie wieder in diesen ewigen Hin und Her und es gibt überall verstreut welche und keine Ahnung. Ich ärgert mich richtig, ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich war auch tatsächlich so ein bisschen enttäuscht, weil ich schon damit gerechnet habe, dass es halt so bam ein Ende gibt. Und dass es eine zweite Staffel schon als bestätigt gilt, das habe ich dann auch erst gelesen, nachdem ich damit durch war. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich es gespielt habe. Deswegen war ich auch so nach dem Ende so ein bisschen überrascht, wie so, ah, okay, das ist ja schon dann ein Cliffhanger, das deutet alles auf Season 2 hin. Und dann habe ich erst dann später News dazu gelesen. Naja gut, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als dass wir uns zur Season 2 hier wieder treffen.
Scheiße!
Ja.
Verdammt! Ich dachte, ich wäre euch los.
Ja, aber ja, ich kann mir auch andere Leute suchen, die sich mal irgendwie anders entscheiden als ich. Ich glaube, das ist immer spannender irgendwie.
Aber ich wollte noch eine Sache. Ich fand dieses Abspann-Ding ganz cool. Das war in den vorigen Telltale-Sachen nicht, oder? Das nochmal alles, also da, wo das dann halt alles nochmal aus der Perspektive der eigentlichen Game of Thrones-Charaktere so erzählt wurde, also aus Marjorie, Cersei und die ganzen Leute und dann halt so deine Entscheidungen nochmal rekapituliert wurden.
Ja, das war cool. Fand ich auch.
Hä? Hey, hab ich das weggedrückt? Ich weiß überhaupt nicht, was ihr meint.
Echt? Dieses Schluss mit den Bildern, wo du dann halt quasi so so Bilder hast, die sich dann von selber kurz zeichnen und dann ist im Hintergrund zum Beispiel Marjorie, die über Mira redet und halt nochmal irgendwie so die Entscheidung rekapituliert und sie dann aus ihrer Sicht sagt, zum Beispiel so, ja, Mira war immer auf Freundschaft bedacht, aber dann im Thronsaal hatte sie überhaupt kein Problem mit Joffrey, ihre Treue zu schwören. Aber Großmutter, wusstest du nicht, dass das noch passiert ist und sowas? Das war ganz cool.
Ja, das war halt wirklich so der Kern von, was halt der Slogan immer ist, it's tailored how you play. Also es kommt, natürlich gibt's irgendwie einen Strang, aber es ist wirklich das, was du dich halt dafür entscheidest, also für was du dich entscheidest. Und das fand ich auch richtig cool, dass man da nochmal so komplett ein Bild gezeichnet bekommt, also wortwörtlich tatsächlich auch, was man für einen Charakter war oder für einen Spielertyp. Also das fand ich auch ziemlich cool.
Ja, man kriegt ja auch noch so eine Spielertyp-Info. Bei mir war es zum Beispiel, ich habe viel nach Instinct und Nobility gespielt, wurde mir dann gesagt, wo ich das nicht so das Gefühl hatte.
Daniel?
Fuck, ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ich habe einfach am Ende, vielleicht hätte ich den Abspann, also ich habe den Abspann und dann kam nochmal diese 2-3 Szene. Dann kam dieser Übersichtsbildschirm mit 50% der Spieler haben das gemacht und 50% der Spieler haben das gemacht. Und
das kam weit vor dem Abspann noch, glaube ich. Es war noch, war die Szene, dann irgendwas noch und dann der Abspann und dann noch die Gesamtübersicht. Also es kam ziemlich früh.
Wo Asher und auf Duncan und so trifft, das kommt danach auf jeden Fall.
Tja, nochmal spielen, ne?
Bin ich völlig blank. Keine Ahnung, habe ich nicht.
Ist doch cool.
Ja. Na gut, dann muss ich mir das nochmal anschauen. Dann
nochmal von vorn, alles.
Alles nochmal von vorne spielen. Ja. Gut, alles klar. Dann sind wir jetzt zumindest erstmal mit Season 1 durch. Ich bin mal gespannt, wie lange das jetzt dauert, bis Season 2 kommt. Ich glaube, der Wunsch, dass es dort dann zumindest vielleicht mal ein bisschen schneller ginge, also vielleicht mal 3-4 Wochen maximal zwischen einzelnen Episoden. Das wird aber wohl dauern.
Das klappt doch nie.
Das klappt nie bei so Episodenspielen. Ja, das stimmt schon.
Was meintest du, Timo, noch am Anfang? Das Spiel soll abgeschlossen sein, wenn die neue Staffel anfängt? Das
hat ja gut geklappt. Haben wir noch 4 Monate, bis die neue Staffel kommt?
Ja, die wurde ja sogar noch weiter nach hinten geschoben.
Na gut, alles klar. Dann glaube ich, können wir festhalten, dass wir alle mit dem Ende nicht so ganz zufrieden sind, weil es halt doch kein richtiges Ende war. Aber jetzt haben wir ja ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre Zeit, unsere Frust da so ein bisschen zu vergessen. Und ich weiß genau, wenn dann die zweite Staffel kommt, dann werden wir uns die auf jeden Fall doch wieder antun, weil wir einfach Game of Thrones zu sehr mögen.
Das auf jeden Fall. Und Telltale.
Gut, alles klar. Dann euch beiden vielen Dank und bis bald.
Servus.
Wiedersehen.
Ciao.